Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt. Ach, das hätten wir alles zusammen sagen müssen.
Haben wir doch, oder?
Nee, ich bin ja erst beim zweiten Satz eingestiegen.
Ach so.
Naja,
das wird schon gehen. herzlich willkommen. Wir reden hier über True Crime, die Abgründe der menschlichen Psyche, unerklärliche Mysterien und eigentlich alles, was einem eine Gänsehaut beschert. Heute wollen wir vor allem die Gänsehaut.
Ja.
So. Und ich muss direkt sagen, damit keine Vorwürfe kommen, ich habe das mit euch auf Instagram abgeklärt. Das hier ist jetzt noch nicht die Michael Jackson Folge. Die haben wir vor dieser Folge aufgenommen. Der erste Teil.
Es geht los.
Es geht los. Aber wir fangen Anfang August erst damit an, weil wir dann einen Full Circle Moment haben. Denn dann hat diese Folgenreihe einfach vierjähriges Jubiläum.
Ja.
Und weil, genau, der allererste Michael Jackson Teil ist einfach am 7. August 2022 rausgekommen. Und genau, damit das so schön passt und in unseren Köpfen alles einfach Sinn ergibt, wurde mir von der Hörerschaft erlaubt, diese Zuhörerfolge noch einmal vorzuziehen. Und dann hören wir uns in 14 Tagen mit dem Folgenauftakt zu unserer finalen Michael Jackson-Reihe.
Das ist komplett verrückt.
Das ist komplett verrückt, ja. Definitiv. Und eigentlich war diese Zuhörerfolge, nee, das sage ich jetzt nicht. Dann sind nur Leute, das ist ja nur enttäuschend.
Eigentlich, ich erzähle euch mal kurz das, was ihr nicht haben könnt.
Genau.
Nee.
Aber ich kann euch versprechen, wir haben heute ganz, ganz, ganz herausragend krasse Stories im Gepäck. Das muss ich wirklich mal sagen. So viel kann ich schon mal verraten.
Ich bin sehr gespannt. Vorher jedoch, meine Liebe,
Hausmeister.
Ja, und das werde ich jetzt tun, denn wir haben gesagt, wir machen das am Anfang der Folge. So kommet ihr Kinderlein zu unserer Tour, die kurz vor Weihnachten endet und Ende Oktober beginnt. Und wir sind in 7 Stationen, sage und schreibe. Mhm. Und zwar sind wir am 27.10. in München, am 29.10. in Stuttgart, am 5.11. in Leipzig, am 15.11. in Hannover, am 23.11. in Berlin, am 24.11. in Hamburg, am 29.11. in Köln und am 3.12. in Frankfurt.
So be it.
Ja, das wird schön.
Ich hoffe, ihr seid auch da.
Ja, wir hoffen wirklich, ihr seid auch da.
Weil ohne euch macht das gar keinen Sinn.
Das ist korrekt.
Ja. Tickets bekommt ihr über den Link, entweder in unserem Linktree oder guckt einfach mal in der Folgenbeschreibung.
Hup, hup.
So, und jetzt hören wir uns mal an, was die liebe Jasmin geschrieben hat.
Jo.
Hey ihr Lieben, ich habe euch schon mal geschrieben, aber habe eure Story gesehen. Das hier ist zwar nichts Paranormales, aber definitiv etwas, das es bei euch nicht so oft gibt. Deshalb hier einfach noch einmal meine Nachricht. Nur kurz zur Erklärung, ich hatte letztens nochmal einen Story-Aufruf gemacht, dass wir eure krassesten Geschichten brauchen. Eigentlich, jetzt muss ich es doch sagen.
Ja, gerade hat sie überlegt, es nicht zu sagen, weil wir wollten nicht sagen, guck mal, was ihr nicht haben könnt.
Aber sie werden es ja haben,
ja.
Nur halt noch nicht mit dieser Folge.
Genau.
Also.
Die Story-Umfrage wird wahrscheinlich dann nochmal kommen.
Nee, wir nehmen dann einfach ganz regulär die Geschichten. Und zwar wollen wir uns langsam auch ein bisschen Richtung Videopodcast entwickeln, beziehungsweise hatten wir Nachfragen diesbezüglich bekommen. Und wenn es gerade um Zuhörerfolgen geht, finde ich persönlich, hätte so ein Videoformat einen deutlichen Mehrwert, weil da geht es ja auch viel um unsere Reaktion. Und wir wollen ja irgendwie auch so ein bisschen dieses Gefühl vermitteln, dass man einfach mit Freundinnen zusammensitzt und sich schaurige Geschichten erzählt irgendwie. Und deswegen dachten wir, wäre das halt sukzessive zu der Podcast-Folge, wie ihr sie jetzt gerade auch hört, einfach ein schönes Videoformat.
Aber
long story short, so ein Videoformat ist auch immer deutlich mehr Aufwand. Und wir haben heute einen sehr, sehr langen Aufnahmetag. Erstens. Zweitens habe ich aktuell noch sehr, sehr begrenzt Speicher und verwurste gerade noch ein sehr langes Q&A, was wir abgedreht haben. Das bekommt ihr demnächst auch noch in Videoformat. Und also heute diverse Sachen, es ist schon relativ spät und dann haben wir uns dazu entschieden, dass es jetzt wirklich krabbelig wäre, noch die Kamera aufzustellen und mit Ausleuchten zu gucken und genau. so weiter und so fort.
Obwohl wir uns geschminkt haben.
Nee, geht so
der
halb.
Der Wille, ja, aber der Wille war da, der Wille war da.
Der Wille war da, aber das, ich bin nicht fertig geworden damit. Auch das ist jetzt ein Problem.
Ich kam zu früh.
Ja, trotz Verspätung trotz kam Verspätung sie noch, also trotz geplanter Verspätung, auf meine Bitte hin, kam sie noch zu früh. So, ja, aber weil ich heute Morgen halt auch wirklich noch viel vorbereiten musste. Also manchmal, ja.
Es ist jetzt, wie es ist, aber wir hoffen, ihr seid uns trotzdem und bleibt uns gewogen, auch wenn ihr uns jetzt nicht seht, sondern nur hört. Wir haben geile Geschichten.
Das ist so. Oder wenn die Leute sagen, nee, also jetzt will ich auch das Videoformat zu dieser Folge, dann nehmen wir das einfach irgendwann nochmal als Video auf.
Ja.
So.
Vielleicht heule ich dann nicht mehr.
So. Da bleiben die Augen trocken
das
auch.
Das ist so, da bleiben dann die Augen trocken.
Ja, also seht es uns nach. Wir üben diese Videodrehsache noch. Das ist Neuland für uns und es ist überfordernd, stellenweise.
Was wir machen könnten, Vorschlag zur Güte, du kannst ihn ablehnen, das ist kein Problem. Ich reagiere ja manchmal. Ich könnte einfach auch laut reagieren. Also ich könnte meine Gasps und meine
Deswegen hatten wir diese Stimmen im Kopf an Cut-Format überlegt, weil ich glaube, im Podcast kommt das gar nicht so gut.
Ja, dann lassen wir das.
Eher so die Rückmeldung.
Ich wollte das nur als, Kompromisslösung vorstellen.
Das wäre dann was fürs Videoformat.
Okay, dann reagiere ich immer noch leise.
Okay, aber danach kannst du ja ganz laut reagieren.
Ja, das mache ich ja immer.
Okay. Also, zurück zu Jasmins Geschichte. Zu dieser Zeit habe ich sehr ländlich gewohnt. Trotzdem gab es viele Probleme mit Nachbarn und anderen Leuten. Es kam häufig zu Schlägereien in der Umgebung und ich wurde beim Spaziergang mit meinem Hund mehrfach bedroht oder blöd angemacht. Eigentlich bin ich eher ein ruhiger Typ und habe das lange über mich ergehen lassen. Zum Glück war mein Hund schon damals sehr beschützend und hat die Leute auf Abstand gehalten. Um beim Spazierengehen meine Ruhe zu haben, bin ich deshalb oft mit dem Auto zu abgelegenen Wegen gefahren. So kommen wir zu einem bestimmten Nachmittag, gegen 17 Uhr. Ich war auf dem Rückweg von meinem Pferd und bin zu einem abgelegenen Waldparkplatz in der Nähe einer Hauptstraße gefahren. Dort ist normalerweise kaum jemand. Als ich auf den Parkplatz fuhr, sah ich ein Auto. Ich dachte mir zunächst nichts dabei, selbst nicht, als ich bemerkte, dass die Kennzeichen fehlten. Eine Tür und der Kofferraum standen offen. Mehr konnte ich zunächst nicht erkennen. Ich fand das zwar seltsam, schenkte dem Ganzen aber keine weitere Beachtung. Das änderte sich, als ich ausstieg und ein Schleifgeräusch hörte. Ich schaute in die Richtung des Autos und sah hinter der geöffneten Fahrertür einen Mann, der merkwürdige Bewegungen mit der Hand machte. Sofort sagte mir mein Bauchgefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Während ich noch überlegte, ob ich lieber direkt wieder fahren sollte, lief der Mann zum Kofferraum, schloss ihn und ging anschließend wieder hinter die Fahrertür. Kurz darauf begann das Schleifgeräusch erneut. Mein Hund knurrte ihn an und war plötzlich total angespannt. Mein ungutes Gefühl wurde immer stärker. Irgendwann fiel mein Blick auf etwas Silbernes, das im Licht aufblitzte. In diesem Moment schoss mir sofort der Gedanke durch den Kopf: Schärft er da gerade ein Messer? Durch das Fenster konnte ich etwas erkennen, das tatsächlich wie ein Messer aussah. Ich wollte aber auch nicht zu auffällig hinschauen und konnte deshalb nicht sicher sagen, was es wirklich war. Während ich immer noch unsicher dastand und überlegte, was ich tun sollte, sprach mich der Mann plötzlich an. Er fragte, ob mein Hund noch jung sei, weil er so aufgedreht gewesen sei und gebellt hatte. Mein Hund saß allerdings immer noch im Kofferraum und ließ den Mann keine Sekunde aus den Augen. Was ich genau geantwortet habe, weiß ich nicht mehr. Irgendetwas in die Richtung, ja, er ist noch jung und hat leider schlechte Erfahrungen mit Fremden gemacht. Deshalb reagiert er manchmal aggressiv. Zur Erklärung. Mein Hund ist von seiner Rasse her grundsätzlich skeptisch gegenüber Fremden, hatte aber nie schlechte Erfahrungen gemacht. Er vertraut mir in solchen Situationen normalerweise vollkommen, doch so aggressiv wie in diesem Moment wurde er sonst nur, wenn ich tatsächlich in Gefahr war oder jemand aggressiv auf uns zukam. Nachdem mich der Mann angesprochen hatte, wurde meine Angst immer größer. Ich überlegte tatsächlich noch, ob ich trotzdem hier spazieren gehen oder lieber unauffällig wieder ins Auto steigen sollte. Im Nachhinein weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich da überhaupt überlegt habe. Zum Glück entschied ich mich dagegen. Ich tat so, als würde ich noch etwas aus dem Kofferraum holen, stieg dann wieder ein, verriegelte sofort alle Türen und fuhr los. Beim Wenden machte ich noch schnell durch meine getönten Scheiben ein Foto von dem Auto für die Polizei. Dabei fiel mir auf, dass hinter dem Wagen mehrere große Müllsäcke lagen. Als ich wieder auf der Hauptstraße war, rief ich sofort die Polizei an und schilderte die Situation. Mir kam das alles extrem merkwürdig vor. Gleichzeitig war ich unsicher, ob ich vielleicht überreagierte. Genau das sagte ich dem Polizisten am Telefon. Ich merkte jedoch sofort, dass sich seine Reaktion veränderte, als ich erwähnte, dass der Mann möglicherweise ein Messer geschärft hatte. Allein seine Reaktion machte mir noch mehr Angst. Letztendlich hatte die Polizei Schwierigkeiten, den Parkplatz zu finden. Etwa 45 Minuten nach meinem Anruf rief mich der Polizist von der Leitstelle noch einmal an und bat mich, die genaue Lage zu erklären. Nach einem kurzen Gespräch wusste ich, wo sich die Beamten gerade befanden und bot an, sie zum Parkplatz zu führen. Während ich zu ihnen fuhr, erklärte ich ihnen den Weg weiter am Telefon, damit keine zusätzliche Zeit verloren ging. Schließlich traf ich die Polizisten und führte sie dorthin. Als wir den Parkplatz erreichten, sah ich, wie der Mann weinte. Die Beamten stiegen sofort aus und forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Ich drehte direkt wieder um und fuhr weg. Meine Aufgabe war schließlich erfüllt. Danach hatte ich wahnsinnige Angst. Sollte er tatsächlich etwas Schlimmes getan haben, wusste er jetzt, dass ich ihn bei der Polizei gemeldet hatte. Andererseits frage ich mich bis heute, wäre er wirklich so lange an diesem Ort geblieben, wenn er tatsächlich etwas Schlimmes getan hätte? Ich habe bis heute so viele offene Fragen und Theorien darüber, was genau dort passiert ist. Zum Glück oder leider, je nachdem, wie man es sieht, kam danach nichts in den Medien ans Licht. Es gab zwar eine Vermisstenmeldung vom Vortag, ansonsten aber nur die üblichen Nachrichten. Nichts, das direkt mit diesem Vorfall in Verbindung gebracht werden konnte. Ich hoffe einfach, dass es nur eine extrem unheimliche Situation war und in Wirklichkeit nichts Schlimmes passiert ist. Aber warum hat er dann geweint? Egal, was dort passiert ist, ich bin bis heute froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Trotzdem bekomme ich jedes Mal ein ungutes Gefühl, wenn ich an diesen Nachmittag zurückdenke. Liebe Grüße. Wir sind ein True Crime Podcast. Es malt einfach ein gewisses Bild im Kopf.
Sofort. Ich glaube, dass bei uns inzwischen, wahrscheinlich auch bei euch, sofort Kopfkino losgeht. Sofort wird ein Buch geschrieben im Kopf.
Ja.
Wie was könnte passiert sein? So. Hatte er Leichenteile in den Säcken?
Aber ich denke auch, wer schärft denn dann das Messer vor Ort?
Ja. Ja, ist alles irgendwie schräg.
Ja, aber trotzdem fand ich die, also ich weiß nicht, ob die Polizei normal so reagiert, aber ich fand die Reaktion krass. Irgendwie hier direkt mit auf den Boden legen und weil ich meine, gut, er könnte potenziell bewaffnet gewesen sein.
Genau, das wussten die ja, dass er ein Messer hatte. Das finde ich nachvollziehbar.
Okay.
Ich finde auch nachvollziehbar, die Reaktion des Polizisten am, also da würde ich jetzt gar nicht so hineininterpretieren, dass die irgendwie mehr wussten oder sowas. Weil ich würde auch sagen, also da gibt's irgendwie einfach die Befürchtung, dass der Mensch, also die wissen, der Mensch ist bewaffnet.
Ja.
Der schärft da ein Messer an seiner Karre.
Ja.
Und das ist so das, was anders man jetzt überprüfen muss. Erstmal. Genau.
Ja.
Das würde ich schon sagen, das ist schon okay.
Mhm.
Könnte auch ein Jäger gewesen sein oder so, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwas geschossen hatte oder was weiß ich. Ich weiß halt nicht. Ich weiß nicht, wie da die Geflogenheiten sind und ob da Müllsäcke Sinn machen, keine Ahnung. Aber also gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten.
Ja, das stimmt. Aber ich verstehe natürlich, also bei mir hätte es halt in der Situation direkt genau die gleiche Assoziation geweckt.
Und hört aufs Bauchgefühl.
Ja, und vor allem auch, also und wenn der Hund dann halt auch noch so reagiert.
Der könnte auch reagiert haben auf totes Tier.
Ja,
also
oder halt auch einfach auf dein Bauchgefühl, Jasmin.
Genau.
Also wenn ich Panik habe, hat Hazel wahrscheinlich auch Panik oder merkt auf jeden Fall, irgendwas stimmt nicht. Ja, aber auf ganz ehrlich, lieber nichts, kein Risiko eingehen.
Nein.
Gut, dass du da nicht spazieren gegangen
bist. Das war eine sehr gute Reaktion darauf.
Und du hast dich auf jeden Fall auch richtig entschieden, einfach sicherheitshalber mal die Polizei zu rufen. Auch wenn ich natürlich die Folgeangst verstehe, oh, jetzt hat der Typ gesehen, dass ich die Polizei da hingebracht habe irgendwie, dass ich die Polizei verständigt und den irgendwie verpfiffen oder irgendwie da
angeschwärzt habe. Das verstehe ich auch auf jeden Fall. Aber auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass nichts in den Nachrichten kam. Weil, also wenn halt irgendwas gewesen wäre, wo sie irgendjemanden gefasst hätten, der, keine Ahnung.
Meinst du, das wäre in den Nachrichten gekommen?
Safe.
Aber es passiert jeden Tag so viel, das kommt ja nicht alles in den Nachrichten.
Ja, aber wenn der wirklich Leichen in den Säcken gehabt hätte, dann hätten Journalisten davon Wind bekommen.
Meinst du?
100 pro.
Dass darüber berichtet wurde? Ja, wahrscheinlich nicht in den großen Medien, aber irgendjemand, irgendein Lokal.
Sogar. Wahrscheinlich schon sogar, je nachdem, was da, also wenn was Skandalöses passiert, wird bundesweit darüber berichtet und nicht nur im Regional.
Ich glaube nur in sehr selektiven Fällen. Ich glaube tatsächlich, wenn man wirklich mal guckt, also auch so statistisch, was alles so passiert.
Ja, aber ich rede jetzt ja nicht von, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht. Also das wirkt ja jetzt nicht wie so eine Art, es klingt so blöd, das zu sagen, so eine Art Standardmord oder so, ja? Mhm. Also die ganze Szenerie, wenn er Müllsäcke dabei hat, wo zum Beispiel tote Leute drin liegen und der hat mit dem Messer irgendwas gemacht oder wollte mit dem Messer irgendwas machen oder so, dann ist das ja schon ein Bericht wert, je nachdem. So Typ mit zerstückelten Leichenteilen.
Ja, wäre eine super, weißt du, so. Schlagzeile einer einschlägigen
So, und spätestens Zeitung. Da in diesem Klatschblättchen, weißt du, also ich denke halt einfach, und selbst dann so regional wirst du ja auch verfolgt haben, Jasmin, ob irgendwas berichtet wurde. Mhm. Also ich glaube schon, dass das irgendwie durchgedrungen wäre. Ich glaube nicht, dass sowas unter den Teppich
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich glaube, es muss nicht.
Ja.
Aber kann, die Wahrscheinlichkeit kann natürlich ist natürlich auch sein. Da. Ja.
Aber ja, ich glaube, hoffe für dich, dass es einfach keine so brandgefährliche Situation war, wie es sich angefühlt hat. Es ist trotzdem sehr gut, dass du so reagiert hast und dich der Situation einfach entzogen hast. Nichts riskieren, wirklich.
Ja.
Vielen Dank, liebe Jasmin, für deine Einsendung. Dank. Und als nächstes haben wir eins unserer seltenen männlichen Hörerherzchen, nämlich Ben. Und Ben schreibt Folgendes. Hallo, liebe Denise, hallo, liebe Pia und ebenfalls hallo an alle Gäste, die möglicherweise dabei sind, wenn dies hier vorgetragen wird. Das haben wir auch noch lange nicht, ne? So eine Begrüßung in die Runde.
Ja, stimmt. Wir hatten aber auch länger keine Runde mehr. Oder?
Wie?
Ja,
ach so, Ben hat wahrscheinlich gedacht, dass wir wieder in einem größeren Rahmen aufnehmen.
So Halloween-Special-mäßig.
Ach so, ich dachte, es wäre einfach ein...
Nein, also...
Ja, auch, stimmt, Gäste, du hast recht.
Ja, wir müssen mal wieder was in der Runde aufnehmen.
Ja, finde ich auch.
Halloween kommt, ja.
Finde ich auch, ja. So, weiter geht's. Ich möchte zuerst mit etwas Positivem beginnen und euch loben. Ich weiß und höre, dass ihr berechtigterweise in so ziemlich jeder Folge gelobt werdet. Dem möchte ich mich gerne anschließen und noch etwas hinzufügen. Ihr und eure Podcast-Folgen haben eine unglaubliche Wirkung. Ob beim Sport, beim Putzen und Aufräumen, auf der Arbeit oder unterwegs mit dem Auto oder der Bahn. Ihr seid Dauerbegleiter im Alltag und eure Stimme im Kopf, sind wie ein Zufluchtsort. Ein kleiner Safe Space im Kopf. Vielen Dank.
Ja, das hoffe ich immer so sehr, dass das so ist.
Ja,
und ich hoffe, dass das mit dem Videoformat noch mehr unterstrichen wird. So was Wohliges.
Ja, das wünsche ich mir auch.
Ja.
Wenn es der Ben ist, der ich denke, liebe Grüße.
Weißt du?
Möglicherweise. Möglicherweise.
Weiß
ein
ich
ganz
auch?
Aktives Hörerherzchen.
Ja.
Ganz aktiv. Ganz, ganz aktiv.
Ich gucke gleich noch
super
mal meine,
freundlich,
mein Postfach.
Super empathisch, ein ganz liebes Kerlchen. Und wenn du es bist, fühl dich gegrüßt. Ansonsten
und
natürlich
erkannt.
Auch. Genau, und erkannt. Dann noch eine Kleinigkeit zu mir. Ich war schon immer sehr, sehr empathisch, hatte eine lebhafte Fantasie und eine starke Vorstellungskraft.
Es muss der Ben sein. Du hast ihn als empathisch beschrieben und er sagt, er ist sehr empathisch.
Ja.
So.
Vielleicht. Macht auch einen sehr feministischen Eindruck und sehr aufgeklärt. Ja. Naja, er wird sich erkennen.
Ja.
Es kommt heute immer noch vor, dass ich in einem Buch lese und so vertieft bin, dass ich es nicht einmal höre, wenn mich jemand im selben Raum anspricht. Wie mein Vater, wenn er Fernsehen guckt.
Reagiert er da nicht mehr?
Hat er noch nie und hat sich mit 76 Jahren nicht geändert.
Geil. Ja.
Papa, Papa, Papa. Das Knicken. Aus meiner Kindheit oder Teenagerzeit kann ich leider keine Geschichten erzählen, weil ich in dieser Hinsicht nichts erlebt habe. Ich hatte nur die Klassiker, die vermutlich viele kennen. Abends im Garten sein und sobald das Licht ausgeht, dieses Kribbeln im Nacken und das Gefühl, dass man so schnell wie möglich ins Haus muss, weil man sonst gepackt wird. Oder die böse Kellertreppe mit den Monstern, die nur darauf warten, dass das Licht im Keller ausgeht. Nun zu meinem Erlebnis. Zum Zeitpunkt der Geschehnisse verlief mein Leben nicht besonders gut. Es war kurz nachdem die Welt von Corona in den Griff genommen worden war. Im selben Jahr starb unser erster Familienhund und nur 3 Monate später mein bester Freund an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Außerdem wurde auf der Arbeit Schichtarbeit eingeführt, was meinen Biorhythmus zusätzlich völlig aus der Bahn warf. Zur selben Zeit beschäftigte ich mich mit dem Thema luzides Träumen und hatte sogar die ersten Erfolgserlebnisse. Ich hatte es geschafft, zumindest für ein paar Augenblicke das Gefühl zu haben, meine Träume bewusst wahrzunehmen und sogar steuern zu können. Dann kam jedoch die Nacht, in der sich alles änderte. Seit diesem Erlebnis habe ich nie wieder versucht, an meinen Träumen herumzuexperimentieren. Dafür müsst ihr euch zunächst mein Schlafzimmer vorstellen. Man betritt das Zimmer und steht seitlich zu meinem Bett, ungefähr 2 Meter von der Tür entfernt. Das Bett steht mit dem Kopfteil an der Wand und links sowie rechts befindet sich jeweils eine Nachtkommode. Am Fußende des Bettes sind etwa 50 cm Platz bis zum Kleiderschrank. Rechts neben dem Kleiderschrank befindet sich eine Lücke und dort an der Wand ein großes Fenster, das ich Tag und Nacht geöffnet habe. Zum besseren Verständnis habe ich euch eine kleine Skizze beigefügt. Ich lag also im Bett und war irgendwann eingeschlafen. Dann begann, so dachte ich zumindest, ein luzider Traum. Ich öffnete die Augen, konnte meinen Körper allerdings nicht bewegen. Es war sehr kalt im Zimmer und ich wusste nicht, was in diesem Moment geschah. Die Zeit zog sich, als hätte jemand in meinem Leben auf die Stopptaste gedrückt. Binnen weniger Sekunden nahm ich ein undefinierbares Geräusch aus jener Ecke des Zimmers wahr. Vielleicht war es auch nur ein Gefühl. Es zwang mich jedenfalls dazu, genau dorthin zu schauen. Augenblicklich blickten mich wie aus dem Nichts 2 leuchtend rote Augen an und eine Gestalt trat einen Schritt in den Raum. Sie reichte bis zur Decke und hatte einen unförmig grotesken Kopf. Außerdem trug sie einen langen, dreckigen Mantel und hielt einen aus Menschenknochen gefertigten Korb mit Schmuck in der Hand. Es war der Moonlight Man. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich hatte panische Angst und wusste überhaupt nicht, was hier gerade geschah. Die Gestalt begann schrill und laut zu lachen, eher ein gackerndes Lachen, und sagte dann: »Du gehörst hier nicht hin. Du gehörst hier nicht hin.« Sie kam weiter auf mich zu, ging um mein Bett herum und blieb schließlich direkt neben mir stehen. Die roten Augen taxierten mich, sie grinste mich an. Und genauso schnell, wie sie aufgetaucht war, war die Gestalt auch wieder verschwunden. Ich war wach. Im Nachhinein kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass die Schlafparalyse nur von kurzer Dauer war. Ich habe gelesen und auch von euch gehört, dass so etwas noch deutlich schlimmer verlaufen kann. Sowohl ich als auch mein Bett waren schweißgebadet. Ich zitterte vor Angst und konnte in den darauffolgenden Nächten kaum schlafen. Selbst jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, überläuft mich immer noch eine Gänsehaut nach der anderen. Mittlerweile weiß ich, dass es sich um eine Schlafparalyse gehandelt hat und der Traum nicht real war. Trotzdem hat dieses Erlebnis bei mir ein warnendes Gefühl hinterlassen. Als wollte mir irgendetwas sagen, dass ich nicht mit luziden Träumen herumexperimentieren sollte. Was meint ihr? Zu meinem Glück war dies bisher meine erste und gleichzeitig letzte Schlafparalyse. Ich bin wirklich froh, so etwas nicht noch einmal erlebt haben zu müssen. Ich hoffe, dass ihr mein Erlebnis vielleicht in eine Folge einbauen könnt und es euch und die ZuhörerInnen genauso aus der Hose creept wie mich damals. Viele liebe Grüße von einem treuen Horrorhörerherzchen und auf viele weitere Jahre, Ben.
Horrorhörerherzchen.
Love it.
Ich bin bezaubernd.
Ja.
Ja. Ich muss sagen, ich kenne diese Geschichte jetzt schon eine Weile, ja, weil ich die ja gelesen und
wer ist der Moonlight Man?
So, der Moonlight Man ist eine Gestalt aus einem Stephen King Roman, der da heißt Das Spiel.
Ja.
Und
das liegt da drüben.
Und diese Story hat mich dazu gebracht, endlich dieses Buch anzufangen, was ich damals gekauft hatte, weil ich den Moonlight Man so scheiß gruselig fand.
Okay.
Warte, also es gibt auch eine Verfilmung davon. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich dachte, ich gebe mir das lieber als Buch. Da weiß ich auch noch nicht, ob das gut ist, wenn ich ehrlich bin. Ich bin noch nicht allzu weit. Ich glaube, irgendwie so 60 Seiten oder so.
Zeigst du mir jetzt was Gruseliges, ja?
Ja.
Okay.
Also.
Nur, dass ich mich drauf einstellen kann.
Ja. Also dieser Moonlight Man ist einfach so eine groteske, fiese, ekelhafte, riesige Gestalt.
Ja.
Ja, und der steht dann, also ich kann ja mal kurz so, ne, dann steht er da so im Zimmer rum. Diese Prämisse ist folgendes. ein
also aus dem Buch, ja, oder der Geschichte.
Aus dem Buch. Ein Paar fährt in sein Sommerhaus und wollen irgendwie wieder ein bisschen Schwung in die Ehe bringen. Es kriselt irgendwie so ein bisschen und er fesselt sie dann ans Bett, und weil die ein bisschen was Neues ausprobieren wollen und er ist voll into it, sie dann aber irgendwie doch nicht mehr so. Und dann verstirbt er ganz plötzlich an einem Herzinfarkt, während sie gefesselt am Bett ist. Und sie sind Mutterseelen alleine in dieser abgelegenen Gegend, in ihrem Haus an einem See. Es ist außerhalb der Saison, und sie realisiert dann halt, dass keiner weiß, dass die da hingefahren sind, dass keiner kommen wird und sie finden wird und dass sie halt nicht weiß, wie sie da wegkommen soll. Und ihr Mann ist halt gestorben. Und dann erscheint ihr irgendwann nachts dieser Moonlight Man. Und irgendwie, glaube ich, geht es dann so weiter, dass das eigentlich irgendwie wie eine Projekt, also ich weiß es nicht genau, wie gesagt, nur was ich bisher davon gelesen habe und was mich dazu bewegt hat, mir das Buch zu kaufen, dass es eine Projektion ihres Unterbewusstseins ist und sie dadurch irgendwelche Missbrauchserfahrungen aufarbeitet, weshalb der Moonlight Man auf dem Foto, was ich dir gezeigt habe, ja auch also vor Gericht war quasi. Also irgendwie so eine Psycho-Horror-Geschichte ist das, genau. Daher stammt der Moonlight Man. Und das, okay. Ich fand diese Prämisse, also auch irgendwie, weil es so ein bisschen ist wie so ein Kammerspiel, weil im Wesentlichen befindet sie sich ja die ganze Zeit in diesem, also kann da nicht weg und ganz viel findet in ihrem Kopf statt. Kann super geil sein, kann aber auch wirklich langweilig werden. Also ich kann noch keine klare Empfehlung.
Ist das in der dritten Perspektive geschrieben?
Ja.
Ja.
Ja. Also ich kann euch gerne Bericht erstatten. Wie gesagt, ich habe ja wieder angefangen, hier hobbymäßig zu lesen, freizeitlich, nicht nur Recherchesachen. Und das ist auf jeden Fall eines der Bücher, was ich angefangen habe.
Denise
neben
ist
Chris
ein
Carter.
Moodreader und
genau.
Liest immer stückweise.
Ich habe immer ganz viele Bücher angefangen. Und ich hatte halt im Sommer, habe ich komischerweise oft Bock auf Horror, weil ich dann irgendwie auch oft bis spät nachts wach bin oder so. Ja. Und dann dachte ich auch so ein True-Crime-Horror. Naja, und dass ich das halt angefangen habe zu lesen, haben wir Ben zu verdanken. Also
witzig.
Ich werde berichten.
Grüße gehen raus.
Und vielen Dank.
Ja,
und auch noch zu dir, Ben. Also wie gesagt, scheißgruselig. Hätte ich diese Paralyse gehabt, hätte ich definitiv auch mit dem luziden Träumen aufgehört.
Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Weil jetzt haben wir so viel geredet, dass ich schon fast vergessen habe, da noch drauf einzugehen.
Ja.
Don't touch luzides Träumen. Ich sage es ja immer wieder. Ihr macht eure Schlafhygiene. Im Zweifel macht ihr das kann gut gehen, aber ihr macht im Zweifel eure Schlafhygiene kaputt.
Ja.
Und gerade bei sowas, wir wissen ja auch, ich meine, das passt jetzt auch wieder. Schlafparalysen treten vermehrt auf, wenn man in stressigen Phasen ist, wenn das Unterbewusstsein nicht zur Ruhe kommt, wenn viel los ist und so. Jetzt war das natürlich auch eine Phase für dich, in der gerade alles irgendwie richtig kacke war. Aber es ist auch spannend zu sagen, ich mache jetzt luzides Träumen, wenn ich eh schon scheiße schlafe, weil mein Biorhythmus ist komplett durcheinander.
Aber viele wissen das halt auch gar nicht,
natürlich,
dass es das so einen Impact auf die
Schlafqualität
hat.
Ist es eben schon, das nochmal wichtig zu sagen, ja, das hat sicher einen Einfluss gehabt. Und bitte macht das nicht, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut.
Und Ben, ich bin sehr froh, dass du keine weiteren Schlafparalysen hast, solange du halt die Finger vom luziden Träumen lässt.
Ja. Vielen Dank.
Ben, falls du das Buch schon kennst, sag doch mal Bescheid.
Ja, wahrscheinlich. Oder halt den Film, ne?
Ja.
Merci.
Vielen Dank. Lieber Ben, weiter geht es. So, dann hören wir uns mal an, was die Susanne oder Susan?
Oder Susan.
Oder Susan. Du weißt, wer gemeint ist. Du, das Hörerherzchen, das so heißt. Sie schreibt jedenfalls. Hey ihr zwei, ich hätte auch noch eine Creepy Kids Geschichte für euch. Mein Sohn 3 sieht nachts in letzter Zeit immer wieder Geister in seinem Zimmer herumfliegen. Mir ist natürlich bewusst, dass das zu kindlichen Fantasie gehört. Gerade in diesem Alter werden Fabelwesen für Kinder oft sehr real und sie können Traum und Wirklichkeit noch nicht richtig voneinander unterscheiden. Und deshalb habe ich angefangen, eine Sprühflasche mit Wasser und ein paar Tropfen Lavendelöl zu benutzen. Damit sprühen wir abends gemeinsam die Geister weg. Das hilft tatsächlich ziemlich gut. Creepy wurde es allerdings an einem Abend. Ich hatte ihn wie immer mit einer Geschichte ins Bett gebracht. Er war schon halb am Einschlafen, als ich das Leselicht ausmachte. Ein kleines Nachtlicht bleibt bei uns immer an. Kurz darauf wurde er unruhig, fing an zu zittern und wimmerte. Ich fragte ihn mehrmals, was denn los sei. Schließlich sagte er, ihm sei kalt. Im Zimmer war es aber gar nicht besonders kühl und seine Haut fühlte sich eher warm an. Ich deckte ihn also gut zu und kuschelte mich fest an ihn. Trotzdem hörte das Wimmern nicht auf und wurde sogar immer stärker. Er konnte mir aber nicht sagen, warum er weinte. Nach ein paar Minuten setzte er sich plötzlich auf und sagte, dass er im Elternschlafzimmer schlafen möchte. Ich fragte ihn, ist wieder ein Geist da? Wir haben die doch vorhin alle weggesprüht. Er antwortete, nein, kein Geist. Dann zeigte er auf die Tür und sagte, da, Mann, Angst. Ich stand also auf, schimpfte mit der Tür bzw. dem Mann, dass er jetzt gefälligst verschwinden und uns in Ruhe lassen soll, sprühte noch eine extra Portion Wasser in die Richtung und legte mich wieder zu meinem Sohn. Ich fragte ihn, ob der Mann jetzt weg sei. Er sagte nur, ja, drehte sich um und schlief sofort ein. Normalerweise ist er beim Vorlesen bis zum Schluss wach. Wir machen dann das Licht aus und er schläft kurze Zeit später ein. An diesem Abend war er aber offenbar schon so müde, dass er sich in einem Halbschlaf befand. Ich habe irgendwann einmal gehört, Achtung, gefährliches Halbwissen, dass Kleinkinder manchmal sehr schnell in die Traumphase wechseln und dadurch Dinge aus ihren Träumen wahrnehmen, während sie noch halb wach sind. Deshalb habe ich mir zumindest keine weiteren Gedanken gemacht. Später erzählte ich die Geschichte als Sprachnachricht in einer Telegram-Gruppe mit zwei Freundinnen. Am nächsten Tag nahm ich eine weitere Sprachnachricht zu einem ganz anderen Thema auf. Während mein Handy neben mir lag und ich es nicht einmal berührte, wurde ausgerechnet die Sprachnachricht mit der Geistergeschichte vom Vorabend gelöscht. Ich kann es nicht gewesen sein, denn meine neue Sprachnachricht wurde zu diesem Zeitpunkt noch aufgenommen. Und meine beiden Freundinnen hatten die Geisternachricht bis dahin noch gar nicht angehört. Das hat die ganze Sache dann doch wieder ziemlich creepy gemacht. Auch dafür wird es mit Sicherheit irgendeine technische Erklärung geben und kein Geist dahinter stecken. Aber seltsam war es trotzdem. Und noch eine zweite Geschichte über einen nächtlichen Besuch. Ich hatte mein ganzes Leben lang Katzen. Als ich schließlich auszog, nahm ich meinen geliebten Kater Merlin natürlich mit. Er war es von klein auf gewohnt, immer den Familienhund als besten Freund an seiner Seite zu haben. Damit er nicht plötzlich ganz allein war, adoptierte ich einen zweiten Kater, Mr. Weasley. Merlin war unglaublich verschmust. Jede Nacht lag er entweder an meinem Arm, auf mir oder direkt neben mir. Mr. Weasley, der jüngere Kater, kam zwar auch gerne mit ins Bett, blieb aber immer am Fußende liegen. Er war nie der große Kuschelkater. Merlin war schon länger krank. Er hatte Herzprobleme und Epilepsie, die mit Medikamenten aber gut eingestellt waren. Irgendwann kam leider der Tag, an dem ich ihn gehen lassen musste. Weasley zog sich danach erst einmal zurück. Er kam gar nicht mehr mit ins Bett. Ich glaube, er hat auf Merlin gewartet. Vielleicht eine oder zwei Wochen nach Merlins Tod wachte ich nachts auf und bemerkte, wie sich scheinbar doch wieder Mr. Weasley zu mir gesellte. Ganz langsam spürte ich, wie er an meinen Beinen entlang lief und sich schließlich etwa auf Höhe meiner Knie auf mich legte. Das war ungewöhnlich, denn Weasley lag sonst immer nur unten am Fußende. Noch halb verschlafen streckte ich die Hand aus, um ihn zu streicheln, und streichelte nur die Bettdecke. Da war keine Katze. Trotzdem spürte ich noch immer ganz deutlich das Gewicht auf meinen Beinen. Ich machte das Licht an. Niemand war da. Etwas verwirrt ging ich nach unten und fand Weasley schlafend auf der Couch. Als ich wieder ins Bett ging, fiel mein Blick auf den Wecker. Es war ein paar Minuten nach 3 Uhr. Wie ich hier von euch gelernt habe, die echte Geisterstunde. Erst in diesem Moment kam mir der Gedanke, dass Merlin vielleicht noch ein letztes Mal zu mir gekommen war, um sich zu verabschieden. Natürlich weiß ich nicht, ob ich mir das im Halbschlaf nur eingebildet habe, aber die Uhrzeit und dieses unglaublich reale Gefühl lassen mich bis heute manchmal glauben, dass es tatsächlich ein kleiner Abschiedsbesuch von meinem Merlin war. Zum Schluss möchte ich euch einfach noch Danke sagen. Ich höre euren Podcast unheimlich gerne und freue mich über jede neue Folge. Wir sehen uns auf der Tour. Liebe Grüße und macht bitte genauso weiter. Susan.
Ich möchte die letzte Geschichte.
Die letzte.
Ich liebe die letzte Geschichte und möchte gar nichts daran machen. und sagen. Weil ich mir einfach denke, ich habe keine Lust, Erklärung für sowas zu finden.
Nee,
weil
das einfach kann immer so stehen bleiben.
Das kann einfach so stehen bleiben. Ja. Und ich wünsche dir das.
Bei dem Creepy Kid,
darüber müssen wir reden.
Bei deinem Sohn. Ja, da hätte bei mir der Stift geschrieben, was soll ich sagen? Wobei ich diese Idee mit Geister wegsprühen ganz entzückend finde.
Ja, finde ich auch ganz süß.
Das ist einfach ganz kindergerecht und ich glaube, das hilft gut.
Ich frage mich, Susan, hast du die Sims gespielt? Sims 4?
Kann man da Geister wegsprühen?
Ja, die Kinder träumen und dann kannst du das Monster unterm Bett einsprühen. Also die haben manchmal Albträume und dann ist so ein Rauch mit so ein bisschen Tentakel unterm Bett. Und dann können die Eltern das Monster unterm Bett einsprühen und dann können die Kinder wieder schlafen gehen.
Vielleicht kommt es daher.
Habe ich mich gerade gefragt, aber ich finde es trotzdem super sweet, auch dieses Tröpfchen Lavendelöl dazu zu tun. Es tut niemandem weh, aber es riecht so ein bisschen nach was und dann kann der Kleine vielleicht auch nachvollziehen, dass das was Besonderes ist oder so.
Und sein Gehirn wird wahrscheinlich Lavendelduft mit etwas beruhigendem, heimeligen verknüpft haben.
Ja, das stimmt.
Ja, bis in alle Ewigkeit.
Bis in alle Ewigkeit, ja.
Ja, finde ich eine ganz, ganz feine Idee und ich glaube, selbst mir wird es jetzt noch helfen. Ich glaube, ich sprühe demnächst in meiner Wohnung auch einfach Geister weg und genauso würde mir auch deine Erklärung helfen, wirklich, dass Kinder manchmal sehr schnell irgendwie in einen Halbschlaf rutschen oder sehr schnell anfangen zu träumen.
Das macht total Sinn.
Das macht auch total Sinn. Und es macht es halt einfach auch ein bisschen weniger gruselig, weil das ist sehr gruselig. Vor allem kein Geist.
Ich hatte so gehofft auch. Ich war so dankbar, dass er einfach Ja gesagt hat und dann weggepennt ist. Mhm. Ich meine, das wird ja auch dafür sprechen, dass er eigentlich schon so halb weg war.
Ja.
Aber dieses Zittern und die Kälte und so. Ich meine, das kann sich auch im Traum real anfühlen, ne? Aber es war so, ich hatte so gedacht, oh, bitte sag nicht nein. Auf die Frage, ist er jetzt weg?
So.
Weißt du, ich hatte wirklich so, oh Gott, bitte sag nicht nein, so, ne? War schon fast erleichtert, also wahrscheinlich ähnlich wie du wahrscheinlich in zigfacher Konzentration, als er gesagt hat, ja, so.
Vor allem,
ne?
was machst du, wenn er sagt nein?
Ja,
noch
eben,
mehr
eben, ja, richtig. Aber es ist dann, da geht dann auch direkt das Geschichtskarussell bei mir an und ich denke mir, okay, was passiert jetzt? Wie könnte die Geschichte weitergehen, ne?
Ja.
So, ja. Aber ja, es ist ja tatsächlich so, dass du mit Leuten, die irgendwie gerade in einer Halluzination sind, ne, sei es traumartig, sei es auch ich habe das bei meiner demenzkranken Großtante erlebt, dass du dann quasi auch genau das tun musst, dass du die in dieser Illusion belassen
musst. Ja,
du musst
es anerkennen.
Dann, ja, genau. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich habe auch diverse Male Menschen gebeten, das Haus meiner Großtante zu verlassen, die nicht da waren.
Okay.
Weil das für sie wichtig war.
Ja. Ja. Ja, das ist das Einzige, was hilft.
Ja,
ne?
Genau.
Ich glaube, da raus argumentieren kannst du
und kannst auch mit
einem
Kleinkind ja auch nicht raus argumentieren. Nee. Also es geht halt nicht, ne?
Nee.
Ist einfach da drin belassen. Also ich finde, du hast da sehr besonnen und klug reagiert. Und das klingt so, als ob dein Junge eine sehr, sehr starke, schöne Verknüpfung zu diesem Ritual haben könnte, sein Leben lang, ja.
Mhm. Definitiv. Ich hatte letztens, das war auch in einer Nacht, wo ich irgendwie schlecht geschlafen habe. Also ich bin oft wach geworden und spät eingeschlafen und keine Ahnung und irgendwann bin ich dann wach geworden und wollte nochmal zur Toilette gehen. Und als ich dann vom Klo kam und so in den dunklen Flur und ins dunkle Wohnzimmer reinguckte, überkam ich auf einmal so ein richtiges beklommenes Angstgefühl.
Mhm.
Und ich bin, also es ist wirklich nicht weit von meinem Bad ins Schlafzimmer, aber ich bin diese kurze Strecke sehr schnell getippelt.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch, also es gab ja absolut keinen ersichtlichen Grund dafür, ob das vielleicht auch daher rührt, dass Teile vom Gehirn noch so halb bedämmert sind und das, also auch wenn du nicht mehr wirklich träumst, aber dass so emotionale Regungen auf einmal dann hochkommen, also das habe ich mich auch, also ich habe mich einfach gefragt, wo das dann jetzt schon, also wo das so plötzlich herkommt. Weil ich habe auch an nichts Bestimmtes gedacht oder so in dem Moment. Es war halt einfach der No-Brainer nächtliche Spaziergang zum Klo. So habe ich mich gefragt, ob das auch sein kann, das einfach, weil vielleicht gewisse Bereiche im Gehirn noch schluhen.
Das ist eine gute Frage. Ist eine wirklich gute Frage.
Kennst du das?
Nee.
Nee, hast du gar nicht?
Mm-mm.
Okay.
Ich höre doch so selten nachts wach, ne? Also wirklich so selten. Und wenn, dann nur so ganz kurz und ich muss dann auch nicht pinkeln, weil das so kurz ist. Also
nee, ich glaube, ich hätte das
mit einem herrlichen Schlaf gesegnet.
Okay. Hm. Naja, gut. Wir werden
also, wenn ich was
Gruseliges
gehört habe oder so, boah, ich erinnere mich. Damals.
Was denn?
Mein Gott, die ersten Folgen Behind Closed Doors, der Podcast, ohne den es diesen Podcast nicht geben würde. Da kannten wir uns noch gar nicht. Da habe ich den auch gehört. Also, wir haben es parallel quasi so, ne? Und die hatte eine Folgenreihe über Dear David.
Oh, wollte ich auch noch
und
immer. Das wäre auch was für eine Creep Me Out.
Ja,
Folge.
Auf jeden Fall.
Aber ja, das fand ich auch des Todes
scary.
Das war
so schlimm. Das war so schlimm. Und ich habe diesen Podcast damals gesuchtet. Und sie hatte so, sie war wirklich vor allen anderen da und hatte dieses russische Schlafexperiment. Und keine Ahnung, so diese ganzen krassen Creepypastas. Und ich war so extrem gegruselt, aber ich konnte auch nicht damit aufhören. Damit habe ich angefangen, Horror als Hörmedium irgendwie wahrzunehmen.
Ja.
Und auch als etwas, was ich dann gut verkraften konnte, obwohl es mich so sehr gegruselt hat, dass ich jedes Mal, wenn ich mir das Gesicht gewaschen hatte und in den Spiegel geguckt habe, habe ich immer damit gerechnet, jemanden zu sehen. Ich hatte Angst, duschen zu gehen.
Ja, unter der Dusche.
Wenn du dann so dieses, du machst die Duschtür auf, es ist alles verdampft, dann steht da jemand. Also
ja, oder auch Haare waschen, Augen zu, immer so mit einem Auge offen.
Ja, genau, aber so habe ich geduscht, als Madeline Juno damals diesen Podcast gemacht hat. Und ich habe mir das alles reingezogen und habe genau das. Das war der Start in alles irgendwie und jetzt kriegst du mich nicht mehr so schnell aus der Fassung. Es hat sich schon sehr stark verändert. Aber Leute,
das denke ich mal, man stumpft halt schon ab und wir schreiben ja, also man liest ja schon hin und wieder mal sowas. Früher wart ihr viel krasser, wo ich mir denke,
nee.
Ihr seid einfach fucking abgestumpft.
Ja, genau, so wie wir auch,
Ja.
Wir sind zusammen abgestumpft, ihr
genau.
Lieben. Es ist einfach so.
Ja.
Und genau, worauf ich hinaus wollte, damals hatte ich das schon. Also damals war das schon so, dass ich nachts, wenn ich wach lag, dann auch wirklich Angst hatte. Teilweise auch irgendwie mir auch eingebildet habe, Gestalten zu sehen an der Tür und so. Ja, weil ich halt so gegruselt war, dass mein Nervensystem total
so in Alarmbereitschaft
war. Ja, total. Mhm. So, du hast aber gesagt, dass du an gar nichts gedacht hast in dieser Nacht.
Nee.
Oder dass du auch
also
nichts,
vor allem nicht in diesem Moment.
Und du bist ja auch abgestumpft. Also, was
soll,
ne?
Ja, nee,
aber
es war
also
nichts.
Ich kann nur sagen, dass das immer bei mir damit zusammengehangen hat früher, wenn ich irgendwas sehr Gruseliges konsumiert hatte.
Nee, ich hatte nichts Gruseliges konsumiert. Ich fand nichts gruselig. Ich habe auch über gar nichts nachgedacht. Das war halt wirklich dieser, ich bin wach, ich muss auf Toilette, okay, stehe ich auf, bin müde, gehe auf Klo. Und auch erst, als ich dann die Tür zumachte und halt in diesen dunklen Raum reinguckte, hatte ich auf einmal so ein so, keine Ahnung.
So ein Schauer.
Ja, so richtig beklommenes Gefühl, wo ich dachte, nee, du musst hier jetzt schnell weg.
Ja.
So, und da frage ich mich, ist
schräg.
Spennt da auch noch irgendwas in meinem Kopf?
Naja, ich meine, wir haben ja auch eine Folge damals aufgenommen mit unserer lieben Freundin Nina Carissima.
Mhm.
Da war ja hier auch was los. Vielleicht.
Ja.
Maybe.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Aber dann möge es sich doch an der Türglocke melden. Es muss dann ja direkt neben meinem Glöckchen gestanden haben.
Ja, und hat sich gedacht, mache ich extra nicht.
Frech. Dann gibt es auch keine weitere Anerkennung. Solange werde ich alle weiteren Vorkommnisse dieser Art auf mein verschlafenes Gehirn zurückführen.
Also, vielen Dank, liebe Susanne.
Vielen Dank. Leute, der Moment, auf den wir seit den Holy Milkshakes alle gewartet haben, ist gekommen. Passend zum Sommer gibt es Holy jetzt auch als Eiskaffee. Das kommt für mich wie gerufen, weil ich mich bei diesen ungnädigen Temperaturen einfach mit Erfrischungsgetränken über Wasser halte und da darf so ein guter Eiskaffee natürlich nicht fehlen. Mein absoluter Favorit ist der Eiskaffee Karamell, aber der ist einfach schon wieder ausverkauft. Da zehre ich gerade noch von den Resten, aber kein Grund zur Panik. Die Geschmacksrichtung Haselnuss ist dem Karamell-Eiskaffee nämlich dicht auf den Fersen. Die liegt bei mir direkt auf der Platz 2 und für alle, die ihren Kaffee lieber ganz plain mögen, gibt es den Holy Ice Café auch ganz klassisch mit Kaffee-Latte-Geschmack. Wenn ihr die Eiscafés von Holy probieren wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall ranhalten. Die neuen Produkte sind immer super schnell ausverkauft und sollte es unter euch da draußen tatsächlich noch ein einziges Leut geben, das von Holy noch nie etwas gehört hat, dann lasst mich euch sagen, wenn ihr Freude an Spaßgetränken habt, dann testet euch da auf jeden Fall mal durch das Sortiment. Holy hat sich auf die Fahne geschrieben, die Softdrink-Industrie mit gesünderen Alternativen zu revolutionieren. Im Standardsortiment findet ihr neben den Milkshakes auch Eistees, ISO und Energy Drinks. Und für Einsteiger ist das Starter Kit Deluxe auf jeden Fall immer ein guter Pick. Da könnt ihr euch dann nach Lust und Laune durchs ganze Sortiment probieren und ihr bekommt sogar noch einen Shaker gratis mit dazu. Ich liebe die Dinger, die halten Getränke nämlich auch bei der Hitze wirklich über super viele Stunden kalt. Die sind mein treuer Begleiter jedes Mal, wenn ich zum Beispiel in den Skatepark fahre oder sonst irgendwo draußen rumlungere. Mit unserem Code STIMMEN5, komplett groß und zusammengeschrieben, spart ihr als Neukunden 5 Euro auf euren Einkauf und alle alten Hasen bei Holy erhalten mit STIMMEN10 10% Rabatt auf ihre Bestellung. Alle Infos sowie die Codes findet ihr in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree.
Als nächstes haben wir eine Geschichte von Tatjana und sie schreibt unter dem Betreff Banshee-Begegnung? Fragezeichen.
Ich kenne die Geschichte schon.
Ja, toll für dich. Ich lese sie mal vor. Hallo, liebe Stimmen in meinem Kopf.
Hallo, Puppe.
Ich liebe das auch. Ja. Hallo, Puppe.
Hallo, Gruppe.
Ach so. Hallo, Pippi. Oh.
Das kurz vom alten weißen Mann geworden.
Ich habe schon länger überlegt, euch diese Geschichte zu erzählen, aber die gute alte Prokrastination hatte mich bisher gut im Griff. Die Instagram-Story mit dem neuen Aufruf hat dann doch die nötige Motivation geschaffen, also vielen Dank dafür. Es war ein Tag wie jeder andere. Die Art von Tag, die man schon am nächsten Morgen wieder vergessen hat. Ich war arbeiten, kam nach Hause, aß eine Kleinigkeit und machte noch ein wenig Sport. Routine. Alltag. Später saß ich auf der Bettkante, das Smartphone bereits in der Hand. Ich wollte meiner Mutter schreiben. Auf dem Bildschirm sah ich den kleinen Schriftzug unter ihrem Namen. Online. Doch genau in diesem Moment entglitt mir der Gedanke. Was wollte ich ihr noch gleich erzählen? Ich schüttelte den Kopf über meine eigene Vergesslichkeit. Egal, dachte ich mir. Ich mache es nach dem Duschen. Das heiße Wasser wusch die Trägheit des Tages ab und als ich fertig war, legte ich mich für einen kurzen Moment erschöpft rücklings aufs Bett. Ich war nicht müde. Ich hatte absolut nicht vor zu schlafen. Ich wollte einfach nur kurz verschnaufen. Dann veränderte sich die Luft im Raum. Es passierte ohne Vorwarnung. Plötzlich war da dieses Gefühl, eine unsichtbare, tonnenschwere Last, die mich von hinten packte und tief in die Matratze zog. Ich lag flach auf dem Rücken, doch mein Körper spielte mir einen Streich. Es fühlte sich an, als würden meine Schultern und mein Kopf mit brachialer Gewalt nach hinten gebogen. Ich war gefangen, unfähig, mich zu rühren. Und dann kam das Geräusch. Zuerst war es nur ein unfassbar lautes Rauschen in meinem Kopf, ein statisches Dröhnen, das in Sekunden schneller anschwoll, lauter und mächtiger wurde, bis es den gesamten Raum ausfüllte. Das Dröhnen morphierte. Es wurde tiefer, grollender, schwoll an zu einem markerschütternden, gepeinigten Schrei. Es war kein Geräusch, das durch meine Ohren ging. Dieser Schrei schnitt direkt von einer Seite durch mein Innerstes, riss quer durch meinen Kopf. Eine Welle purer Ohnmacht überrollte mich. Das Entsetzen war so absolut, dass mein Verstand kapitulierte. Das Licht ging aus. Dunkelheit. Als ich die Augen wieder öffnete, war es vorbei. Alles wirkte seltsam normal. Die Möbel standen an ihrem Platz, das Rauschen war weg. Doch in mir drin war nichts mehr normal. Eine tiefe, nervöse Unruhe hatte sich in meine Brust gefressen, begleitet von einer bleiernen Bedrücktheit, die ich mir nicht erklären konnte. Ein dunkles Vorgefühl, das ich nicht abschütteln konnte. 2 Tage später verstand ich, was dieses Vorgefühl bedeuten sollte. Es klingelte an der Haustür. Als ich öffnete, blickte ich in die ernsten Gesichter 2 Polizeibeamter. Sie baten darum, hereinkommen zu dürfen. Ihr Tonfall war leise, fast behutsam, als sie sagten, »Bitte setzen Sie sich.« In diesem Moment fror die Zeit ein. Sie teilten mir mit, dass man meine Mutter leblos in ihrer Wohnung gefunden hatte. Erst da begriff ich es. Es war kein Traum gewesen. Es war kein plötzlicher Schlaf. Es war der Schrei der Banshee. Zusatz. Meine Mutter war schon jahrelang schwer krank und sehnte sich sehr danach, diese Welt endlich verlassen zu dürfen. Es riss mich natürlich dennoch von den Beinen, als es endlich soweit war. Aber gleichzeitig war ich in der dankbaren Position, auch ein wenig Erleichterung empfinden zu dürfen. Vielen Dank für euren Podcast. Ich liebe jede einzelne Folge. Ich habe gerade begonnen, zum dritten Mal alle Folgen nochmal neu zu hören und kann mich immer noch für jede einzelne begeistern. In diesem Sinne, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Eure Tatjana.
Ich hatte gerade so einen richtigen, oh mein Gott, Aha-Moment. Weil was ist, wenn auf so einer, also natürlich bleiben da, es ist vieles nicht beantwortet damit, aber was ist, wenn so Sagen wie über eine Banshee tatsächlich von so einer physiologischen Schrei-Halluzination, also was auch immer da in deinem Kopf passiert ist oder was du gehört hast, was ist, wenn das der Ursprung solcher Banshee-Sagen ist?
Du meinst, dass es einfach eine physiologische Erklärung dafür gab, dass viele Leute das Gleiche geteilt haben und dann...
Ja, es ist natürlich die Frage, warum sollte das auftreten, bevor Menschen sterben? Ist es eine Intuition? Ist es eine...
Ich meine, also das, was ja gewesen sein kann, ne? Also ich meine, das ist ja auch... Tatjana schreibt ja selber, du schreibst ja selber, du wolltest nicht einschlafen. Das heißt, ich gehe davon aus... dass das etwas war, was du für eine Art Schlafparalyse gehalten hast oder so.
Mhm.
Zunächst, mhm. Weil, ne, so hat sich aufs Bett gelegt, wollte eigentlich nicht einschlafen, mhm. Plötzlich ist es vorbei, alles sieht normal aus. Mhm. So. Spricht ja erstmal für eine Schlafparalyse.
Ja.
So. Ich kann mir die zu der Frage, warum sollten Menschen sterben, wenn man zum Ursprung, zu diesem möglichen Ursprung mhm. einer Sage zurückgeht. Menschen sind früher viel öfter gestorben. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in deiner Umgebung stirbt, war relativ hoch. Weil die Medizin noch nicht so weit war, weil Leute nicht alt geworden sind und so weiter.
Mhm.
Das heißt, theoretisch...
Du meinst, das ist eine solche Wahrnehmungsstörung, sagt? Oder so eine solche Wahrnehmung könnte einfach statistisch häufiger mit einem Tod in Verbindung
ganz
gebracht
genau.
werden als heute?
Ganz genau. Also so wie so ein... Also ich meine, ich finde das schon relativ besonders...
Echt, es ist absolut besonders. Und ich meine auch, genau. dass diese Theorie hinkt an ganz, ganz vielen Stellen, weil ich kenne auch wirklich jetzt bis auf Tatjana keine
genau.
andere Person,
geht mir nämlich auch so.
Die sowas jemals, also man hat so. Mal einen Tinnitus oder mal ein Pfeifen im Ohr, ja. aber so eine krasse auditive
also,
Empfindung.
Also es sind immer oft visuelle Halluzinationen eher, ja, ja bei so Schlafparalysen. Mhm. Ne? Und also ich finde, das ist halt auch mein Einwand dazu. Grundsätzlich finde ich das, was du sagst, könnte schon auch Sinn ergeben, wenn das mhm. etwas wäre, was man schon öfter gelesen hätte, mhm. so. Weil ich nämlich glaube eben, wie du gerade auch gesagt hast, dass statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher war, dass irgendjemand in mhm. deinem Umfeld stirbt.
Mhm.
Und wenn du dann so eine Halluzination hattest, kann das durchaus sein, dass bekannte Verwandte irgendeinen es getroffen hat zu einer Zeit, mhm. wo die Menschen, keine Ahnung, 40 Jahre alt geworden sind oder so oder auch mit als Kinder schon gestorben mhm. sind oder so früh, weil einfach Medizin noch nicht so weit war, dass jeder jegliche Seuche irgendwie überleben konnte, so mhm. mehr oder weniger. Und da ist mein Aber eben, dass
ja.
diese Halluzination so besonders ist,
ja.
dass ich schon verstehen kann, dass du dir, also
absolut.
Dass das die Assoziation war, die du hattest.
Vor allem ist es halt wirklich spannend, dass du nur diesen Schrei der Banshee gehört, aber halt nichts gesehen hast.
Nee.
So, das ist.
Ja, und gespürt, ne?
Ja.
Aber das zum Beispiel ist ja auch so eine typische Schlafparalyse-Erscheinung, mhm. dieses in den Boden gedrückt zu werden oder runtergezogen mhm. zu werden, in die Matratze gedrückt zu werden oder runtergezogen mhm. zu werden. Ne?
Ja.
Aber ja, ich kann das, kann also genau, ich glaube in a nutshell sagen wir beide, die Assoziation ist sehr, sehr nachvollziehbar.
Ja. Und du hast es halt auch einfach so krass beschrieben.
Ja.
Also ja, so muss ich der Schrei der Banshee irgendwie,
ja, irgendwie
anhören.
Schon,
wenn
genau.
man, ja.
ja. ja.
Natürlich auch nochmal, das tut mir wahnsinnig
genau.
leid für deinen Verlust.
Gleichzeitig ja. ist es schön, dass du schreiben kannst, dass du und auch so offen sagen kannst, dass du auch in gewisser Weise da in der glücklichen Position warst, eine Erleichterung verspürt
ja.
zu haben mit deiner Ma gemeinsam. So.
Ja.
Das ist tatsächlich was, ja, das ist sehr offen, dass du das sagst.
Mhm.
Also vielen Dank, dass
ja.
du das so offen teilst. So.
Ja.
Genau. Und genau, trotzdem natürlich
ganz
unser
viel,
herzlichstes Beileid
ja,
dazu.
Und ganz viel Kraft weiterhin. Und
genau.
natürlich vielen Dank, dass du diese dadurch ja doch, also es muss ja trotzdem einfach alles in allem eine schlimme Erinnerung sein.
Ja, genau.
Dass du das mit uns geteilt hast.
Ja.
Das Schlimmste für mich an dieser Geschichte ist auch einfach halt der Moment, wo die Polizisten vor der Tür stehen und sagen, du sollst dich hinsetzen. Und man kann sich einfach nicht vorstellen, wie das sein muss. Ne? Deswegen, das ist sicherlich eine wahnsinnig schwierige Situation. Deswegen gut, dass du irgendwie in all dem Negativen noch irgendwie was Positives sehen konntest, was dir irgendwie ein bisschen Trost gespendet hat.
Ja, voll.
Hoffentlich.
Voll.
Vielen Dank, liebe Tatjana.
Merci.
Die nächste Geschichte kommt von Leonie. Leonie schreibt: Liebe Denise, liebe Pia, ich liebe euren Podcast so sehr, ihr seid wirklich einzigartig. Ihr seid beide so sympathisch, erzählt und lest spannend und atemberaubend vor.
Wie süß heute alle sind.
Ja.
Danke.
Ja. Ich habe in meinen 24 Jahren schon unzählig viele komische, übernatürliche Erlebnisse gehabt. Manche gruselig, manche traurig, manche wiederum sehr schön. Heute würde ich euch gerne etwas kürzere Geschichten zu zwei verschiedenen Themen erzählen. Bei der ersten Geschichte gebe ich zur Sicherheit die Triggerwarnung: Suizid. Als ich ein gutes Jahr alt war, kam ein- bis zweimal im Monat eine sehr nette Dame namens Maria zu uns in die Wohnung, um meiner berufstätigen Mama im Haushalt etwas unter die Arme zu greifen. Laut den Erzählungen meiner Familie fand ich Maria sehr toll und habe immer viel gelacht, als sie da war. Sie hat gerne mit mir gespielt und war ein herzlicher Mensch. Eines Tages wischte Maria durch den Flur unserer Wohnung und blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. Sie schaute mich mit weit aufgerissenen Augen an und schrie, dass sie den Teufel in mir sehe. Meine Mama war verständlicherweise geschockt und verstand nicht, was Maria meinte. Sie wiederholte nur immer und immer wieder, dass der Teufel in mir war. Meine Mama versuchte, sie zu beruhigen, und schließlich gelang es ihr. Maria trank Tee und beruhigte sich nach einer Zeit. Nach einer Weile ging sie nach Hause. Wir hörten nie wieder etwas von ihr. Meine Mama versuchte vergeblich, sie nach diesem komischen Tag zu erreichen, um sicherzustellen, dass es ihr gut geht. Nach einigen Wochen hörten wir schließlich von Marias Bekannten, dass sie sich das Leben genommen hatte. Es war womöglich nicht lange, nachdem sie bei uns war, passiert. Weder wir noch Marias enger Bekanntenkreis wussten, dass sie unter psychischen Problemen gelitten hatte. Es kann natürlich immer sein, dass ein Mensch still leidet. Dennoch spüre ich jedes Mal einen kalten Schauer meinen Rücken hinunterlaufen, wenn ich daran denke, was sie wohl in oder hinter mir gesehen hatte und was das womöglich mit ihr gemacht hatte. Wir werden die Antwort nie erfahren, doch eins ist klar: In dieser Wohnung stimmte etwas nicht. In den gesamten Jahren, in denen wir dort lebten, passierten unerklärliche Dinge. Bilder fielen plötzlich von der Wand, Lichtschalter bedienten sich von selber und kalte Winde waren manchmal im Flur zu spüren, selbst wenn alles zu und dicht isoliert war. Die alte Dame, die über uns lebte, hatte uns zu unserem Einzug gewarnt, dass etwas in dieser Wohnung nicht ganz stimmte. Bis heute wissen wir nicht, was das war, aber wir denken noch oft an Maria. Die zweite Geschichte ist, wie angekündigt, viel positiver. Es geht um meinen Opa, einen Menschen, der mir sehr am Herzen liegt und dem ich viel zu verdanken habe. Nachdem wir zuvor beschriebene Wohnung in der Stadt verließen, zogen meine Mama, meine Schwester und ich in ein kleines Dorf außerhalb der Stadt. Meine Mama schenkte meiner Schwester und mir eine Katze, die unser Ein und Alles war und ist. Aber wie Katzen nun einmal sind, strawanzte sie durch das Dorf und wir mussten sie oft suchen, da sie gerne die ganze Nacht auf Streife war. Eines Abends konnten wir sie nirgends finden. Wir suchten das halbe Dorf ab, fragten alle Nachbarn, doch niemand hatte sie gesehen. Wir hingen gleich am nächsten Morgen überall Suchblätter auf, doch niemand meldete sich. Nach 3 Tagen rief uns mein Opa gegen 6 Uhr in der Früh an. Er war bis dato noch nie in unserem Dorf gewesen und lebte ca. 200 Kilometer entfernt. Er sagte zu uns: Geht in die Parallelstraße und klingelt am Haus mit der Nummer 7 vorne dran. Dort ist eure Katze im Schuppen eingesperrt. Wir konnten ihm kaum glauben, woher wusste er so etwas. Doch wir gingen hin und siehe da, der Nachbar hatte sie einige Tage zuvor versehentlich eingesperrt, als er Gartenmöbel verstaute. Er hatte sie nicht schreien hören. Sie war überglücklich und wir waren es erst recht. Mein Opa sagte später, er habe es einfach gespürt. So etwas sagte er öfter, denn er war ein sehr feinfühliger Mann. Er kommt aus einer langen Reihe von Menschen, die einen starken Sinn für das Übernatürliche haben. Als mein Opa einige Jahre später unerwartet starb, brach mein Herz in 1000 Stücke. Er war für mich eine große Stütze in den schwersten Zeiten meiner Kindheit gewesen. Obwohl sein Tod unerwartet war, hörte ich bei unserem letzten Treffen eine Stimme in meinem Kopf, die mir zuflüsterte, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich ihn sehen werde. Ich versuchte damals, die Stimme zu verleugnen, doch es kam, wie es sollte. Wenige Tage später starb er. Vielleicht habe ich seine Gabe auch. Er besuchte mich nach unserem Tod mehrmals. Ich spürte seine Gegenwart oft und hatte nie Angst. Einer seiner Besuche war für mich besonders schön. Ich war gerade in ein Internat gezogen und hatte anfangs oft Heimweh. Meine Zimmergenossin war aber sehr nett und wir quatschten oft bis in die Nacht hinein. Eines Nachts erzählte ich ihr von meinem Opa und als sie schon schlief, spürte ich seine vertraute Gegenwart, die über mich wachte. Ich hatte das Gefühl, dass er die ganze Nacht auf mich aufpasste. Am nächsten Morgen fragte mich meine Mitbewohnerin, ob ich diesen seltsamen Geruch auch wahrnehme. Ein Mix aus Tabak und einem Herrenduft, wie sie es beschrieb. Ich schmunzelte, denn es war Opas Markenzeichen. Er roch immer nach einem alten Aftershave, das er als Parfum benutzte, und ein Hauch eines Zigarillos, die er immer gerne rauchte. Ihr Lieben, das waren meine zwei Geschichten für heute. Alles Liebe, eure Leonie. Du willst wieder beim Letzten bleiben. Du hast wieder diesen ganz zufriedenen Gesichtsausdruck.
Ja, das klingt einfach nach einem tollen Opa.
Ja.
Und ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, dass man so einen bestimmten Geruch mit sehr Vertrauten, gerade mit den Großeltern irgendwie,
ja,
noch mehr
total.
Als mit den Eltern.
Ja.
Also irgendwie so Gerüche sind mehr an meine Großeltern gebunden als an meine Eltern. So. Also.
Boah, weiß ich gar nicht.
Ich habe keinen, also irgendwie weiß ich nicht, so, mein Opa hat auch so ganz besonders gerochen irgendwie, nur wie mein Opa. Also da gab es auch niemanden, der so gerochen hat wie mein Opa. Ich habe ich schon zigtausendmal erzählt, komme auch sofort zu der Geschichte zurück, fällt mir aber gerade ein. Ich bin ja, als mein Opa gestorben war, danach in seine Wohnung eingezogen.
Ja.
Und ich habe wirklich, also das Badezimmer war halt noch genauso, wie es war. Also wir haben jetzt auch nichts da kernsaniert oder so, aber wir haben schon auch gestrichen und alles möglich neu gemacht. Aber das Bad war natürlich auch noch so, wie es war.
Mhm.
Trotzdem haben wir natürlich alle Sachen, die da drin standen, rausgeräumt.
Ja, ja,
standen nur noch meine Sachen im Bad und so. Aber ich habe diesen Geruch von meinem Opa noch ganz oft wahrgenommen in der Wohnung.
Mhm.
Und ich kann das darauf schieben, dass es seine Wohnung war und dass er dann natürlich auch zig Jahre, Jahrzehnte drin gehaust hat.
Das zieht in die Wände.
Aber das, ja, natürlich.
Ja.
Also ich denke auch, dass es irgendwo daher kam.
Aber trotzdem hat es halt irgendwie was total Heimeliges.
Total, und deswegen kann ich das so nachvollziehen. Dieses
vor allem,
Schmunzeln bei diesem Geruch aus Tabak.
Vor allem gibt es ja wirklich Momente und Augenblicke, wo der Geruch dann irgendwie besonders merkbar da ist,
genau.
Oder so, wo
ja,
man nochmal richtig so einen Whiff kriegt.
Genau,
irgendwie.
Und das war ja hier in der Geschichte auch so, ne? Also genau in dem Augenblick quasi, auch so auch immer, wenn sie es brauchte. Und da da habe ich dann aber auch gedacht, ich meine, das erklärt, das Internat hat mit der Wohnung von Opa nichts zu tun, ne? So, das heißt, es ist ein ganz anderer Ort.
Ja.
Aber ich finde es spannend und es ist ja dann irgendwie trotzdem so ein, macht ein warmes Gefühl,
ja,
diesen
total.
Alten Geruch in so einer Situation zu oder gespiegelt zu bekommen, dass jemand anders den wahrgenommen hat, ne? So.
Ja, das ist spannend.
Das war
wie
mein Opa. Also.
Bei Nina mit den Mai, wo ich auf einmal gesagt habe, was riecht hier so geil?
Genau.
Und dann haben wir angefangen, diesen ganzen Koffer auseinanderzunehmen, weil ich nach der Ursache gesucht habe.
Ja, das meinte
ich
ja vorhin mit, nach dem Interview mit Nina ist hier ja auch was losgegangen.
Ja.
Aber ich, genau, zu der Geschichte davor.
Mit der Maria.
Genau.
Mhm.
Das finde ich total krass.
Ist es auch.
Das finde ich total krass. Und auch, ich kann mir auch vorstellen, wie verstörend das gewesen sein muss. Also auch die Situation losgelöst von dem Suizid anschließend.
Ja, ja,
wie
generell.
Wie verstörend die Situation für dich gewesen sein muss als kleines Mädchen.
Mhm.
So.
Also es ist einen auch nachhaltig irgendwie ängstigt, ne? Und
total.
Man sich halt wirklich ständig fragt, was glaubt die, also was hat sie gesehen oder was glaubt sie gesehen zu haben.
Ja.
Und dann halt auch noch mit dem Suizid danach, es ist natürlich auch schwierig, das irgendwie nicht in Zusammenhang zu bringen.
Und auch
wenn
nicht in die Richtung psychische Probleme zu stecken, tatsächlich.
Ja.
Würde ich sagen. Also so, das passt ja, also.
Ja, man denkt, es ist halt wieder die Frage, wen du fragst, ne? Also wir würden sagen, okay, die muss irgendeine Halluzination, irgendwelche Wahnvorstellungen gehabt haben, irgendwas Paranoides. fragst du einen religiösen Menschen, sagt er dir, die hat den Teufel gesehen.
Ja, ja, natürlich,
so,
natürlich.
Ja.
Ja. Ja, das ist ja, natürlich, klar.
Ja.
Das ist immer die Frage, ne, an was du glaubst und so.
Ja.
Aber ich glaube da tendenziell schon eher an die Wissenschaft, wie wir wissen, so.
Aber dann dürfte es ja eigentlich nicht scary sein, weil dann müsste für dich ja ganz klar sein, ja, das ist in ihrem Kopf, die hat gar nichts gesehen.
Ja, aber aus der Sicht des kleinen Kindes?
Ach so,
wie verstörend
ja.
ist das denn für ein kleines
Kind? Ja, für ein
das
kleines
du
Kind
doch gar
sowieso.
Ist es, das ist ja,
ja
nicht, du hast ja kein, also da hast du gar keine Anknüpfungspunkte, da hast du einfach nur eine Frau, die zu dir sagt, ich sehe den Teufel in dir, what the fuck.
Ja.
Also einordnen.
Schwierig,
ja nicht,
als wüsste ich jetzt auch als Mutter schlecht, wie man das
ja,
erklären
eben.
Soll.
Wie sollst du das denn erklären? Das ist ja, ich meine, da kannst du ja dem Kind, also um das Kind zu schützen und von dieser Situation zu bereinigen oder irgendwie so da diese Situation zu bereinigen für das Kind, kannst du ja fast nur sagen, der ging es heute nicht gut oder so. Ne?
Ja.
Also du kannst es ja wirklich nur auf den auf die psychische Verfassung schieben.
Das stimmt.
Sonst hat die Kleine ja für immer einen Hau Also so. Aber wir hatten ja noch die Sache mit der Katze. Und darauf
wollte
ich eigentlich hinaus.
Wusste.
Hast du deinen Opa zu Lebzeiten jemals gefragt? Also da steht, er hat es einfach gespürt. Aber wie spürt man eine Eingebung, die eine Hausnummer beinhaltet? Also das sind so Sachen.
Das war wahrscheinlich einfach eine Eingebung, die er Borgs hatte.
Und dann ist es so, man steht auf und denkt sich Hausnummer 7. Oder so.
Das ich glaube, das ist das, was viele mit Intuition haben. Das ist also das ist tatsächlich einfach irgendein random Gefühl und dem gehst du nach.
Okay. Das ist super spannend.
Mhm.
Ja, und Leonie, also wenn du
das ist doch genau wie Leute, bevor Unglücke passieren, die so ein Gefühl von geh da nicht rein.
Ja.
Das ist ja genau so, ist einfach nur so ein Impuls.
Ja. Ja, aber der Impuls ist ja, geh da nicht rein und nicht Haus Nummer 7 auf der rechten Seite.
Ja, aber es ist genau so ein unbegründeter, plötzlicher Impuls, der einfach da ist, wie ob das jetzt eine Zahl ist oder so. Also einfach irgendwas, was in dir aufploppt.
Aber findest du nicht, da ist ein Unterschied? Ich finde, da ist ein Unterschied, ob ich ein Handeln, ob mir meine Intuition sagt, ich handle jetzt ja, ich handle nein.
Nee, würde ich nicht. Also wenn,
oder
wenn weiß ich, du hast jetzt zwei Kisten.
Gedanke.
Vor mir, beide sind blickdicht und verschlossen und in einer ist was drin und ich soll intuitiv sagen, welche, dann kommt mir intuitiv irgendeine Eingebung.
Aber
ich glaube,
es ist ja nicht so, das ist, nee, aber der Unterschied ist ja nicht, du hast, das ist ja nicht so, Opa, wo ist meine Katze? Und Opa sagt dann Haus Nummer 7, sondern Opa ruft an und sagt, eure Katze ist in der Haus Nummer 7.
Ja.
Das ist alles so.
Ja, ich kenne diese, da ploppt einfach irgendwas random auf und das war in diesem Fall völlig richtig.
Das kenne ich nicht und kann ich auch nicht nachvollziehen. Deswegen hätte ich gerne, ich hätte einfach gern mehr Informationen gehabt. Aber gut.
Ich glaube, das kann man halt tatsächlich nicht besser beschreiben. Also ich glaube, er hätte es dir selber nicht sagen können.
Ich finde das halt so spannend.
Außer es kam mir einfach.
Ja, okay.
So, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwas. Das ist halt einfach da.
Irre.
So.
So, Leonie, und dann zu dir. Du hast gesagt, du hast seine Gabe vielleicht auch.
So, kannst du das erklären?
Genau. Und kannst du das erklären und natürlich auch immer her damit, wenn du noch andere Dinge erzählen möchtest. Also wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne noch genau solche Erlebnisse teilen, die dich dazu bringen, zu vermuten, dass du diese Gabe auch hast. Mhm. Immer gerne her damit. Das finde ich sehr, sehr interessant.
Und ansonsten vielen Dank für deine Einsendung, liebe Leonie.
Absolut. Merci, merci. Es war sehr schön. So, eine Einsendung haben wir noch. Die besteht aber aus sage und schreibe 5 Erlebnissen.
Jawohl.
Und die kommen von Anna. Und Anna schreibt Folgendes. Liebe Denise, liebe Pia, auch ich habe mir den Mut gefasst, euch von einigen meiner Begegnungen mit dem Übernatürlichen zu erzählen. Da es zu viele sind, um sie alle in Textform festzuhalten, habe ich die Erlebnisse gewählt, die mir die größte Gänsehaut bereitet haben. All diese Erlebnisse entsprechen der absoluten Wahrheit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gruseln. Erlebnis 1. Meine erste Berührung mit dem Übernatürlichen hatte ich schon in meiner frühen Kindheit. Als ich 4 Jahre alt war, baute meine Familie den Dachboden im Haus meiner Großeltern zu einer 2-stöckigen Wohnung aus, in die wir, meine Mutter, mein Vater und ich, zogen. Mein damaliges Zimmer lag am Ende eines kleinen Flures. Wenn man mein Zimmer betrat, stand man in einem großen, länglichen Raum, in dem sich mein Bett am hinteren Ende befand. Ich hatte ein Himmelbett mit seidigen Stoffen am Fuß- und Kopfende. Schon in der ersten Nacht in meinem neuen Zimmer fühlte ich mich, als wäre ich nicht allein dort. Ich sah mich in dem dunklen Raum um, der durch das Mondlicht des großen Dachfensters etwas erhellt wurde. Mein Blick blieb an einer großen dunklen Gestalt am anderen Ende des Zimmers hängen. Es war die Gestalt eines Mannes mit einem großen Hut. Schnell zog ich mir die Decke über den Kopf und hoffte, dass das, was ich dort sah, schnell verschwinden würde. Doch das tat es nicht. Der Mann mit dem Hut begleitete mich meine gesamte Kindheit über. Nacht für Nacht. Einmal bekam ich Besuch von einem Kumpel, da muss ich ungefähr 6 Jahre alt gewesen sein. Er blieb über Nacht. Als wir in unseren Betten lagen und ich die Augen schloss, um zu schlafen, fing er auf einmal an zu weinen. Er stupste mich mit dem Finger an und bat mich, meine Eltern zu holen. Als meine Eltern das Zimmer betraten, sprang er auf und bat sie darum, ihn nach Hause zu fahren. Ich konnte nicht verstehen, was seine Reaktion ausgelöst hatte. Jahre später erzählte er mir dann, dass auch er den Mann mit dem Hut gesehen hatte. Also hatte ich ihn mir nicht, wie ich all die Jahre dachte, eingebildet. Es schien, als hätte der Mann mit dem Hut all die Jahre wie ein Schutzengel über mich gewacht. Trotzdem bereitete er mir jede Nacht eine Gänsehaut. Mit 16 Jahren wechselte ich das Zimmer und der Mann mit dem Hut verschwand.
Das ist ein richtiges Bruder. Klassentreffen. Banshee, Mann mit Hut.
Ist ehrlich, oh, du hast recht, Klassentreffen.
Geil.
Erlebnis 2. Mein neues Zimmer befand sich im 3. Stockwerk auf dem Dachboden. Es war schön eingerichtet und ich fühlte mich dort sehr wohl. Mein Bett befand sich am Ende des Zimmers in einer Nische und war links, rechts und am Kopfende von Wänden umgeben. Links neben meinem Bett befand sich, durch eine Wand getrennt, mein begehbarer Kleiderschrank. Die ersten Nächte waren unspektakulär, ich schlief wie ein Stein. Doch irgendwann wendete sich das Blatt. In vielen Nächten wurde ich von dem Gefühl geweckt, nicht allein zu sein, und es wurde von Nacht zu Nacht schlimmer. Ich nahm komische Geräusche aus dem Schrank wahr, der sich links von mir befand, und ein paar Mal öffnete sich meine Zimmertür mitten in der Nacht. Mein Hund, der die erste Zeit immer bei mir im Bett schlief, starrte nachts in dunkle Ecken meines Zimmers und bellte, was mir jedes Mal riesige Angst bereitete. Irgendwann hatte ich mich daran gewöhnt, dass dort irgendwer oder irgendetwas war. Doch dann erreichten die Erlebnisse ihren Höhepunkt. Eines Nachts wurde ich wach. Ich nahm mein Handy, das sich neben mir befand, und antwortete auf eine Nachricht. Dann sah ich von meinem Handy hoch und erstarrte. Am Fußende meines Bettes stand ein schwarzer Schatten, eine schwarze Gestalt, und schien mich anzustarren. Nach einem kurzen Moment der Schockstarre knipste ich das Licht an und der Schatten bzw. die Gestalt verschwand sofort. Ich habe die restliche Nacht in meinem Bett gesessen und gehofft, dass die Nacht bald zu Ende geht. Danach habe ich mehrere Monate nicht mehr in diesem Zimmer geschlafen. Erlebnis 3. In der Zeit, in der ich nicht in meinem eigenen Zimmer geschlafen habe, übernachtete ich bei meiner Oma im Erdgeschoss. 1 bis 2 Monate passierte nichts. Doch eines Nachts wurde ich von einem lauten Knall aus dem Schrank meiner Oma geweckt. Ich dachte mir nichts dabei und schlief weiter. Am nächsten Tag sah ich in den Schrank, da ich dachte, es sei vielleicht etwas umgekippt, das diesen Knall hätte auslösen können. Doch da war nichts. Einige Wochen später zog ich wieder in mein eigenes Zimmer ein. Ein paar Tage später ging ich morgens zu meiner Oma hinunter, um sie zum Frühstück zu holen. Sie war in sich gekehrt und ihr Gesicht war kreidebleich. Als ich sie fragte, was los sei, erzählte sie mir, dass sie nachts aufgewacht sei, weil ihr die Decke weggezogen wurde. Sie dachte, ich sei es gewesen, da ich ja lange Zeit bei ihr geschlafen hatte. Doch dann zog etwas an ihrem Bein. Sofort schaltete sie das Licht ein, doch sie war allein. Erlebnis 4. Mein Opa starb, als ich 16 Jahre alt war. Sein Wunsch war es damals, zu Hause zu sterben. Jedoch konnte ihm dieser Wunsch nicht erfüllt werden. Eine Weile nach seinem Tod ging pünktlich wie ein Uhrwerk morgens um 7 Uhr der Fernseher im Wohnzimmer meiner Großeltern an. Dort hatte mein Opa immer geschlafen und jeden Morgen um 7 Uhr den Fernseher eingeschaltet. Ebenso lösten die Bewegungsmelder in der Wohnung ohne jeglichen Grund aus. Ich denke, dass mein Opa sich seinen Wunsch selbst erfüllt hat und nach seinem Tod zu uns zurückkam. Erlebnis 5. Eines Abends saß ich gemeinsam mit meiner Familie zusammen. An diesem Abend legte ich offen dar, was ich in unserem Haus in den letzten Jahren erlebt hatte. Auch meine sonst sehr rational denkenden Eltern erzählten an diesem Abend von ihren Erfahrungen. Meine Mutter berichtete, dass sie regelmäßig ein kleines blondes Mädchen ohne Gesicht in unserem Wohnzimmer sieht.
Ich hasse es, wenn Gesichter fehlen.
Ich finde das auch ganz schlimm. Es schaute aus dem Fenster oder von der Treppe unseres Wohnzimmers hinunter in den Flur. Außerdem bellt unser Hund, der bei meinen Eltern im Bett schläft, immer wieder in eine Ecke. Meine Mutter erzählt, dass sie dort aus dem Augenwinkel öfter eine scheinbar aus Rauch bestehende Gestalt sieht, die, sobald sie hinschaut, durch die direkt daneben liegende Tür verschwindet. Kleiner Fun Fact, meine Eltern schlafen inzwischen in meinem alten Zimmer. Ja, man muss das Risiko auch mögen. Auch mein Vater teilte seine Erfahrungen mit uns. Er erzählte, dass er beim Arbeiten in der Garage das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Als er sich umdrehte, sah er einen kleinen Jungen mit Schiebermütze. Er erschrak so sehr, dass er rückwärts in einen Schrank fiel. Diesen Jungen sieht er sehr häufig. Während wir weitere Erfahrungen austauschten, ging der Bewegungsmelder in dem uns gegenüberliegenden Zimmer an und unser Hund fing an, aufgeregt zu bellen und zu knurren. Danach beendeten wir den Austausch. Ich hoffe, ich habe das halbwegs gut formuliert und ihr hattet es nicht allzu schwer, es zu lesen. Ich liebe euren Podcast und freue mich auf viele weitere Folgen. Euer Hörerherzchen, Anna.
Weißt du, wenn so Kinder von Leuten, oder also damit meine ich auch Menschen in unserem Alter, wir sind ja auch jemandes Kind, streng genommen ist jeder jemandes Kind, aber du weißt, was ich meine, von solchen Dingen erzählen und sowas sehen, ist es die eine Sache. Wenn Mütter sowas auch sehen, macht es das nochmal schlimmer. Mhm. Aber wenn Väter sagen, sie haben so etwas
dann ist Schluss.
Erlebt und gesehen und beobachtet, da ist Schluss. Ja. Ja. Da ist Zappenduster.
Ja. Ja. Ja.
Da sehe ich dann auch keine Hoffnung mehr. Da hilft nur noch ein Umzug.
Ja.
Da muss man ausziehen.
Wie ist es euch denn? Also jetzt mal wirklich die Frage. Wie geht's euch? Also ist noch.
Ja, so wie ich verstanden habe, leben die dann noch
also
in diesem Haus.
Das
richtig?
Meine ich. Ja, das finde ich halt so. Ich
und sind die Eltern noch in diesem Schlafzimmer, in deinem ehemaligen Kinderzimmer?
Da stand ja, oder?
Und ist der Mann mit Hut auch noch da?
Das würde ich auch gerne wissen. Oder ist das ehemalige Zimmer gemeint, das, wo du danach gewohnt hast?
Ah, das ist gar nicht das erste war.
Welches Zimmer ist gemeint, Anna?
Kannst du uns einen Grundriss schicken?
Ja.
Und dann noch dazu schreiben, in welchem Zimmer welche Gestalt ihr Unwesen treibt.
Boah, ja.
Aber
so ein Lageplan.
Ich muss wirklich, das Mädchen ohne Gesicht, ich muss wirklich sagen, wenn Gesichter fehlen, das finde ich schlimm. Das war ja bei Spuk in Bly Manor so ein Motiv. Die Serie fand ich auch gut, das hat mich richtig gegruselt. Gesichter sollten nicht fehlen.
Das ist korrekt.
Ja.
Slendy hat ja auch keins.
Der hat auch keins, aber der hat so Wickel wenigstens da drum.
Nein.
Nein?
Nein.
Wo habe ich denn dieses Wickelgesicht her?
Ja, wahrscheinlich gibt es verschiedene.
Wahrscheinlich gibt es verschiedene Interpretationen und Darstellungen.
Aber eigentlich hat er keine Wickel.
Das muss ich dann nochmal recherchieren. Aus Gründen, die wir eben heimlich besprochen haben. Das werdet ihr aber nicht hören. Aber wir haben heute, wir haben gerade
einen Masterplan gefasst. Einen Masterplan.
Ganz cooles ausgehackt.
Ja, genau.
Ja.
So, und das planen wir jetzt auch weiter.
Mhm.
Mhm.
Exakt.
Ja.
So, geht's gemacht.
Das war die letzte Geschichte. Das waren die letzten Geschichten für heute. Lass uns noch mal ganz kurz durchgehen.
Ja.
Also, wir hatten
den Mann mit Hut.
Den Mann mit Hut. Das finde ich ja wirklich ekelhaft.
Mhm.
Wir hatten das Mädchen ohne Gesicht, Bruder.
Das finde ich ja wirklich ekelhaft.
Ja, ja, ja.
Und
den
wie krass
Jungen mit
ist
der Schiebermütze, das finde ich auch
das
spannend.
Das hat mich wieder ans Hinsdale-Haus erinnert.
Was war in eurem Haus? Also das ist ja dann auch, ne? Wenn man jetzt da...
Ich würde direkt so Ahnenforschung betreiben.
Ja, total,
wer hat
genau.
das besessen und so.
Hausahnenforschung.
Hausahnenforschung, ja. Ja. Ich finde es halt auch krass, dass auch dein Freund, der zu Besuch war...
Ja, den Mann mit Hut gesehen.
Genau, das finde ich krass.
Mann. Mit Hut.
Ja. So, was hatten wir noch? Okay, oh, ein Omino...
Die Gestalt...
Schattengestalt, Rauchgestalt und natürlich der Hund, der sich über diverse Raumecken echauffiert.
Richtig.
Hilft mir auch immer nicht sonderlich bei meinem Wohlbefinden, wenn
so
Hazel das
schön.
Tut. Aber hat sie seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gemacht.
Zuletzt, an was ich mich erinnere, als wir zusammen im Urlaub waren, ich glaube in unserem letzten Zweiercamp.
Ja.
Das war scheißgruselig.
Ja.
Das war so fies.
Aber das hat sie ja auch ab und zu mal hier gemacht.
Ja.
Das hat aufgehört, das macht sie. Und das finde ich auch schon wieder komisch. Ich finde, wenn Hunde das einfach regelmäßig so machen, denkst du halt so, ja, machen die halt, dann bilden die sich irgendwas ein.
Ja.
Hat sie Ewigkeiten nicht gemacht.
Aber guck, hat sie ja vorgestern auch nicht gemacht, scheinbar, als du, vorgestern, wie komme ich auf vorgestern, letztens, random, letztens, als du dieses Gefühl hattest, dass du...
Ja, aber sie schläft ja... Jetzt auch in sie hat ja ihr eigenes kleines Schlafzimmer in meinem Schlafzimmer.
Ja.
Und die ist ja gar nicht in den Flur und das Wohnzimmer gekommen.
Ja.
Sie war ja ganz weit weg. vom Aggressor.
Ja.
Man weiß es nicht. Aber es hat sie auf jeden Fall.
Aggressor.
Ja. Also hat sie auf jeden Fall sehr, sehr lange nicht mehr gemacht.
Naja, gut.
Gott sei Dank. Mhm. Sie muss nicht wieder damit anfangen.
Immer wenn ich diese Hundehäuschen sehe, möchte ich auch sowas für Menschen. Ich möchte auch gerne eine Höhle. Ich möchte auch eine Höhle.
Die Lebensveränderung meinte letztens schon, Hazel sollte was mit Immobilien machen, weil die so viele Häuser hat.
Ja, hat sie. Ja. Tatsächlich.
Sie hat wirklich viele Häuser.
Sie hat viele Häuser, ja.
Sie wird dir bestimmt eins abgeben.
Das stimmt. Ich hatte schon mal überlegt, wenn ich mich ganz, ganz klein zusammenrolle, könnte ich in
ob
das,
in
was, am,
ja,
was am Fußende ist, könnte ich vielleicht reinpassen in Embryonalhaltung. Aber das wird nicht so bequem.
Es gibt aber auch so riesen Hundekissen für Doggen. Da
ich
passt
weiß,
du drauf.
Ich weiß, das habe ich auch schon mal überlegt, ob ich so ein Kissen haben will. Irgendwie so ein Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja ein richtiges
Du hast Eigentlich hast du ein Körbchen. So.
Das war so was für ein Themenwechsel.
Ja.
Ja, schön.
Vielen Dank für deine Einsendung, liebe Anna.
Genau.
So,
vielen Dank.
Nochmal darauf zurückzukommen, während Pia noch überdenkt, ob sie sich ein Hundekörbchen kauft.
In Menschengröße. Für 1,65 große Frauen.
Ja.
Ja. Mhm. So.
Kannst du machen.
Mhm. Ich kann, wenn ich will.
Ja.
Mit meinem Erwachsenengeld. Kann ich mir ein Hundekörbchen für mich anfertigen lassen.
Ja.
Ich habe ein Bett.
Du hast ein Bett, ja.
Stop it. So.
Das ist korrekt. Oh, ich gähne schon. Es ist spät.
Ja. Aber das war, fand ich, eine sehr schöne Folge mit spannenden Geschichten. Vielen Dank für eure Einsendung.
Vielen Dank. Ich bin auch jedes Mal immer richtig gut unterhalten. Und das ist, ich finde es immer noch, es hat für mich immer noch genau die Wirkung. Aus diesem Grund haben wir dieses Format, glaube ich, vor einer halben Ewigkeit angefangen. Es ist einfach cozy.
Total, ich liebe es auch. Ja. Und, good news, wir haben noch mehr Geschichten aus dieser...
Ja, vielleicht können wir
alles
das dann filmen.
Das
versuchen es
wir.
Wird noch, es wird passieren.
Es wird passieren.
Heute, ich war einfach nicht ready. Ja. Das hätte so auch wirklich keiner sehen wollen.
Ja, also wir waren
das soll
auch,
ja dann auch schön sein.
Denise sieht schön aus. Wir haben vorhin die Lebensveränderung und ich beide gesagt, du bist ausreichend geschminkt und siehst wunderbar aus. Aber Dini hat da einen anderen Anspruch.
Nein, man muss halt auch sagen, ich habe da gerade angefangen, mich zu schminken, dann klingelte Pia. Also ich... Lidschatten drauf, that's it. Keine Bemerkung. Es ist auch
sie
wie,
trotzdem
wie eitel
aus.
Auch. Egal. Never mind. Auf jeden Fall, wenn ich, weißt, wisst ihr, wenn ich das schon filme, dann möchte ich für euch so eine gewisse Ästhetik. So, es soll Bock.
Es,
soll,
es ist ja auch, ich meine, jetzt mal im Ernst. Du bist ja auch die Frau, die bekannt ist für ihr Augen-Make-up. Wie oft wurde das schon kommentiert und so weiter. Und dann willst du das ja auch bieten.
So. Die Leute haben auch mittlerweile eine gewisse Erwartungshaltung. Ja.
Ich habe gestern deine Story gesehen, da hattest du auch fancy Augen-Make-up.
Haben mir auch viele Leute geschrieben.
Siehst
und ich werde auch immer noch oft nach Make-up-Tutorials gefragt. Und wenn wir jetzt bald sowieso diese, vielleicht kann ich mich irgendwann einfach mal schminken, während du Gruselgeschichten liest.
Hey, das wäre ein witziges Format. Spätestens bei mir im Stream.
Ja, stimmt.
Geil. Okay.
So. Gut. Das war schön synchron.
Chips Cola. Privat. Denise kann jetzt leider nicht mehr reden. Ich verabschiede mich.
Jetzt musst du heute alleine machen. Nein, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass wir im Herbst auf Tour gehen.
Wow.
Geht mal in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr den Link zu den Tickets oder zu unserem Linktree. Da ist das auch direkt eine Weiterleitung zu der Ticketseite. Und dann hoffe ich, dass wir uns diesmal wirklich, denn sie ist im Kasten, sie ist fertig, der Aufnahme und der Veröffentlichungsplan steht, dann was hatten wir jetzt gesagt? 9.
August.
Anfang August.
Et Kütt.
Mit zu unserem ersten Folgenpart zu Michael Jacksons Tod wiederhören.
Ja.
Bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.